Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Guten Abend. Wir berichten heute von Premieren am Staatsschauspiel Dresden und am Alto Musiktheater Essen. Wir führen in die Retrospektive der feministischen Aktionskünstlerin Wally Export und hören, wie man nach einem Massaker humanistisch bleiben kann. Ein Besuch bei der israelischen Dramatikerin Maya Arat Yassour. Heute am Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz ist weltweit der Opfer des Nationalsozialismus gedacht worden. An diesem Wochenende gibt es in vielen deutschen Städten Veranstaltungen und mehr als 200 Demonstrationen, organisiert vom Bündnis Zusammen gegen Rechts, von Gewerkschaften, Parteien und zivilgesellschaftlichen Gruppen. Eva Shepeshi, die mit 12 Jahren in das Vernichtungslager Auschwitz deportiert wurde und der 1949 in Polen geborene Sportjournalist Marcel Reif, werden am 31. Januar im Bundestag Reden halten. Reif spricht als Vertreter der zweiten Shoah-Generation. Dass die Shoah nicht mit Auschwitz begann, stellt Eva Shepeshi klar, wann immer sie öffentlich auftritt. Weil die Erinnerung zu quälend war, hat sie erst 50 Jahre nach Kriegsende damit begonnen, diese zu teilen. Aleida Aßmann hat Standardwerke zum kulturellen Gedächtnis und zur Erinnerung an den Holocaust veröffentlicht. 2018 erhielt sie zusammen mit ihrem Mann, dem Ägyptologen Jan Aßmann, den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Die Frage, wie künftig an die Shoah gedacht werden soll, wenn die letzten Überlebenden nicht mehr unter uns sind, wird immer drängender. Ich habe am Abend mit Aleida Aßmann gesprochen und sie gefragt, ob mit der Kamera aufgezeichnet Zeugenberichte, ob Ausstellungen die fehlende physische Wirkmacht der Überlebenden auch nur annähernd kompensieren können.
Ja, die Frage ist, ob die Technik da weiterhelfen kann. Und da gibt es ja Vorstöße. Es gibt digitale Zeitzeugen inzwischen, die interaktiv in die Klassenzimmer geschickt werden, damit die Schüler mit ihnen noch mal reden können. Aber ich glaube, das ist nicht der einzige Weg. Der wichtigere Weg ist natürlich, dass diese Erinnerung vermittelt wird, dass sie in vielen, vielen Kanälen weitergegeben wird, also durch die Bildung, aber auch durch die Anschauung, dass man an die Orte zurückkehrt, wo man nacherleben kann, was dort sich ereignet hat, aber auch in der Zeit durch Gedenkanlässe. Also fürs Erinnern ist wichtig, dass man es wiederholt, sonst vergisst man es. Aber die Wiederholung ist wichtiger als vielleicht die Verkörperung.
Wir haben während der letzten Dokumenta gesehen, dass die Shoah außerhalb Europas anders betrachtet wird, um es neutral auszudrücken. In unserer Gesellschaft leben ja nun Menschen aus vielen Staaten. Die deutsche Geschichte ist nicht ihre und trotzdem werden sie mit ihr konfrontiert. Wie kann man einen Konsens erreichen über Erinnerung, die geachtet und die gewahrt werden soll?
Also ich gehe schon davon aus, dass Menschen, die nach Deutschland kommen, hier einwandern und Teil der Gesellschaft werden, dass sie ja mit dieser deutschen Geschichte auch in den Städten konfrontiert werden. Sie werden mit der Erinnerung, die hier noch gepflegt wird, ebenso konfrontiert. Und als Mitbürger ist es dann eigentlich auch ihre Sache, sich mit dieser Geschichte auseinanderzusetzen. Das heißt aber nicht, dass diese Geschichte monologisch ist oder monolithisch. Ich glaube, wir brauchen auch eine Erweiterung dieser Erinnerungskultur, die auch Geschichten derer, die jetzt in unser Land kommen, mitbringen, sofern sie auch unsere eigene Geschichte vor allem betreffen. Ich denke mal an die Kolonialgeschichte etwa und sie uns aus einer anderen Perspektive nahe bringen. Aber natürlich auch die Erfahrung derer, die politisch jetzt auf der Gegenseite stehen, also die palästinensische Erinnerung. Das ist eigentlich die wichtigste Aufgabe, die wir haben, hier einen Brückenschlag in Deutschland zu erreichen, um zu zeigen, dass diese beiden Geschichten zusammengebracht werden müssen, damit auch eine Zukunft möglich sein könnte.
Also ganz praktisch sollten Schülern, die aus Ländern kommen, in denen Gewaltregime herrschen, die Krieg erfahren haben oder von der Vertreibung der Großeltern wissen und sich diese Erfahrung ja auch irgendwie zu eigen machen, im Unterricht die Möglichkeit bekommen, über ihre Herkunft und ihre Geschichte zu berichten oder davon zu erzählen?
Ich glaube, das wäre ein ganz wichtiges Zeichen, um zu zeigen, dass in diesem Land diese Geschichten mit Interesse angehört werden und dass sie als Mitbürger diese Geschichten haben, damit wir sie anerkennen können als die, die sie sind. Und vor diesem Hintergrund her könnte ich mir vorstellen, gibt es dann auch eine emotionale Öffnung, sich für andere Geschichten zu interessieren und sich darauf einzulassen. Also ich glaube, man muss eine gewisse Anerkennung bekommen als Mensch mit einer Geschichte, um auch eine weitere andere Geschichte selber emotional aufnehmen zu können.
Nun gibt es Menschen, die wehren alles ab und die erreicht man wahrscheinlich nicht mit Geschichtskenntnissen, mit Fakten. Gedenkstättenleiter und Leiterinnen klagen seit Jahren, dass der Vandalismus so unglaublich zugenommen hat und auch das gezielte Provozieren von Leuten, die durch die Stätten führen. Dazu kommt dann noch das Erstarken der rechtsextremen AfD und jetzt auch das Treiben der Werteunion. Das ist ja bedrohlich.
Wenn wir diese Bedrohung auch ernst nehmen und wir wiederum zeigen können, dass diese Bedrohung, was jetzt gerade die Migranten anbelangt, die ja deportiert werden sollen, ja, die in Frage gestellt sind als Mitbürger, wenn wir zeigen, dass wir das nicht zulassen, dass diese Mitbürger aus der Gesellschaft ausgegrenzt und auch noch deportiert werden, dann gibt es eine emotionale Reaktion, könnte man wirklich sagen, in diesen Nachkriegsgenerationen hier in Deutschland, weil diese Lösung der Migrantenfrage sie an die Lösung der Judenfrage erinnert. Und dass vielleicht die Wannsee-Konferenz vor 82 Jahren plötzlich mit dieser Potsdam-Konferenz zusammenhängen könnte. Also eine Welt ohne Juden damals und jetzt eine Welt ohne Migranten. Dieser schroffe Kontrast, den wir haben, der hat, glaube ich, diese Menschen alle auf die Straße gebracht. Und das Entscheidende ist jetzt wirklich, und was für eine Welt wollen wir leben, welche Gesellschaft wollen wir bauen. Und im Zentrum steht eben dieser emotionale tiefe Schock. Es geht nicht nur um die Politik, sondern um diese gemeinsame Erkenntnis. Wir sind hier für Menschenrechte und gegen rechte Menschen, um es mit einem Plakat auch zu sagen. Also das wäre ein gemeinsamer Konsens, über den man diese Menschen auch wieder zurückholen könnte.
Wir erleben aber auch, dass die Regierung viel weniger Geld für die politische Bildung ausgibt. Die politische Bildung zurückfahren passt ja eigentlich gar nicht in unsere Zeit, in der sowieso sehr viel vermengt wird. Man muss mehr auseinanderhalten in den Diskussionen, zum Beispiel die verschiedene Formen des Antisemitismus und auch der Wege, ihn zu bekämpfen.
Ganz genau. Also da müsste eigentlich eine Verdopplung der Unterstützung hin und es müsste auch eine Verbreiterung überhaupt des ganzen Impulses über die Städte und Gemeinden erfolgen. Also ich sehe eine gewisse Hoffnung darin, dass das inzwischen viel stärker in den Schulen eingebunden wird, dass sich die jungen Lehrenden zunehmend mehr und mehr dafür interessieren und dass es vor allem auch die einzelnen Menschen sind, die jeweils die besten Überzeugungsträger sind. Wenn ich daran denke, an dieses Tandem Shalom und Salam, ein Jude und ein Muslim gehen durch die Schulen und erzählen ihre Perspektiven. Also wenn man Menschen begegnet, dann kann man, glaube ich, Hass und Politisierung und Polarisierung viel einfacher überwinden.
Aleida Aßmann hat auf dem Gebiet der Kulturanthropologie und des kulturellen Gedächtnisses geforscht. Wir haben den Gedenktag des 27. Januar zum Anlass genommen für ein Gespräch über Formen und die Notwendigkeiten des Erinnerns an die Shoah. Herzlichen Dank, Frau Aßmann.
Ja, vielen Dank, Frau Brinkmann.
Wenn der Theaterregisseur Sebastian Hartmann sich Stoffe der Weltliteratur vornimmt, dann interessieren ihn deren innere Kraftlinien weit mehr als die Handlungsstränge. Seine Dresdner Inszenierung von Erniedrigte und Beleidigte nach Dostojewski wurde 2018 zum Theatertreffen eingeladen. Ein Jahr später inszenierte Sebastian Hartmann am Staatsschauspiel Schuld und Sühne. Und nun steht wieder ein Stück von ihm auf dem Dresdner Spielplan. Atlantis, die Welt als Wille und Vorstellung. Es geht um die Ideenwelt des weltberühmten deutschen Philosophen Arthur Schopenhauer. Co-Autor des Abends ist der Komponist und Musiker P.C. Nackt. Unser Kritiker Eberhard Spreng hat sich auf etwas Gesamtkunstwerkliches eingestellt. Was, Herr Spreng, hat denn Schopenhauers Hauptwerk überhaupt mit dem Atlantis-Mythos zu tun, der ja im Titel des Stücks aufgerufen wird?
Ja, das ist etwas merkwürdig, aber auch relativ schnell beantwortet. Atlantis war, glaube ich, zunächst mal nur so eine Arbeitsvorgabe von Sebastian Hartmann und dem Post-Genre-Komponisten P.C. Nackt, wenn man ihn mal so bezeichnen darf, oder er ist zumindest so schon bezeichnet worden. Es sollte sozusagen um einen utopischen Ort gehen, der sehr fern aus unseren Erfahrungslinien herausgelagert in eine ganz andere Welt ist. Und dann kamen die sehr schnell bei der Suche nach Ansätzen für eine Stofflichkeit, für diese Idee, auf Schopenhauer und seine ja auch ganz radikal anderen Blick auf die Welt. Schopenhauers Kommentar zu einem seiner Texte, die Erweiterungen, die er später angefügt hat an sein großes Hauptwerk, sprechen sozusagen von der Erde als einer Kugel, auf die er schaut aus einer großen Entfernung im Raum. Und auf diesem Planeten gibt es einen Schimmelüberzug, der lebende und erkennende Wesen erzeugt hat. Also wir erkennen schon, Schopenhauers Blick auf die Welt ist so ganz radikal anders als das, was Philosophenkollegen um ihn herum quasi feiern, nämlich das Individuum, das Subjekt, das sich selbst befreit. Nein, Schopenhauer ist der große Pessimist der deutschen Philosophie. Er blickt zunächst mal auf das Universum und dann auf den Körper des Menschen und dann auf seinen Geist. Und vielleicht hören wir mal den einen Ausschnitt aus der Aufführung, der diesen Grundgedanken eigentlich ganz schön illustriert.
Nicht nur im Menschen ist der Wille das, was hinter den Erscheinungen steckt, sondern überall in der Natur, Pflanzen, Tiere. Auch die Bewegungen der anorganischen Natur sind Ausdruck eines zugrunde liegenden Willens. Deshalb ist nicht nur der Mensch Wille und Vorstellung, sondern die ganze Welt.
Ja, man hört, die Musik untermalt das Wort, sie drängt sich nicht auf, schmiegt sich fast an, das klingt sehr harmonisch. Wie gelingt denn das Zusammenwirken von Musik und Text und auch Bildern an diesem Abend insgesamt?
Ich glaube, da muss man jetzt mal ganz, ganz groß auf den Untertitel ein Musiktheaterabend hinweisen, denn das ist es wirklich. Es ist wirklich ein kongeniales Zusammenarbeiten von Bild, Schauspielerinnen und Schauspielern, Musik, die hier eine ganz entscheidende Rolle spielt. Und dazu führt auch das erste kleine Bild hin. P.C. Nackt kommt von der Seitenbühne und scheint einen unsichtbaren, aber auch blinden Menschen zu führen. Und den führt er dann an eines der beiden Klaviere auf der Vorderbühne, setzt ihn dorthin, diese für uns unsichtbare Figur, und die spielt sozusagen den zweiten Musiker während des ganzen Abends. Dieses zweite Piano ist aber ein ferngesteuertes, ein präpariertes, ein sogenanntes Sitzpiano, das P.C. Nackt alleine an diesem Abend aber mitspielt. Gut, er spielt also auf diesen beiden Klavieren, die einen sehr komplexen Ton zum Teil, Klangwolken produzieren. Währenddessen produziert in den Bildern die Nebelmaschinen zusammen mit sehr schönen Bildeffekten wabernde Wolkenmeere. Wir sehen am Anfang eigentlich die Entstehung der Welt vor einem Raumkörper. Das ist auch immer bei Hartmann-Inszenierung so eine Art szenische Installation, die wir dort sehen, weniger Theater. Und dort treten die ersten Menschen auf und fragen sich sozusagen, was ihre Kondition, was ihre Lebenskondition auf diesem Planeten sein soll. Und was wir hören in der Musik, das sind hymnische Akkordfolgen. Wir haben eben schon einen kleinen Eindruck davon gehabt. Es ist ein chorisches Oratorium, eine Art Ritual, wie zur Neustiftung einer Religion. Und vieles in der Musik hat ein bisschen was Mantraartiges, Wiederholendes, Repetitives, mit dem P.C. Nackt eigentlich diesen fernöstlichen Aspekt im Denken Schopenhauers quasi auf der musikalischen Ebene einbringt.
Schopenhauer war 30, als sein epochemachendes Werk 1818 erschien. Er war ein großer Pessimist. Hartmann und P.C. Nackt, das kann man im Programm des Staatsschauspiels lesen, sind erklärtermaßen um Leichtigkeit bemüht. Schaffen die beiden es, Schopenhauers Geist auf eine ungezwungene Weise anwesend zu halten?
Ja, auf jeden Fall sind sie bei weitaus fröhlicher, freudiger eigentlich in ihrem Ansatz als dieser Schopenhauer, der ja so eine Art ja, schlecht gelaunten Buddhismus vertreten hat in der deutschen Philosophie und ein großer Türöffner war für das östliche, fernöstliche Denken in der deutschen Geistestradition. Es ist zum Schluss vor allem etwas, was mit Schopen auch zusammenkommt, denn dieser blinde Wille, der uns eigentlich immer durchs Leben treibt, ist aufgehoben in der Kontemplation, in der Kunstbetrachtung bei Schopenhauer. Und ganz zum Schluss endet dieses Ritual eigentlich in einer Selbstfeier der Kunst. Da wird auch wieder rituell und zeremoniell, relativ monoton um einen Akkord herum, eine Aussage getroffen zur Situierung oder zur Positionierung des Menschen in der Kunst. Und das ist eigentlich damit eigentlich auch ein relativ runder Abend geworden, der mir persönlich ein bisschen zu zeremoniell geworden ist. So als ging es wirklich darum, eine neue Religion zu gründen. Und das soll das Theater ja doch, wenn es geht, nicht tun.
Atlantis, die Welt als Wille und Vorstellung, Eberhard Sprenger hat für Fazit die Dresdner Premiere des musikalischen Theaterabends besucht, den Sebastian Hartmann und der Musiker P.C. Nack, dem Philosophen Arthur Schopenhauer widmen. Besten Dank für die Kritik.
Gerne.
Sagt Ihnen der Name Louise Bertin etwas? Ich kannte ihn nicht, bis ich angefangen habe, die Sendung vorzubereiten. Louise Bertin hat gedichtet, sie hat gemalt, gesungen und komponiert. Lange vor Gounod oder Arrigo Boito vertonte sie die erste französische Faustoper 1831. Da war Bertin 26 Jahre alt, wurde das Werk in Paris uraufgeführt. Im vergangenen Jahr ist es gefunden worden und heute Abend kam es als deutsche Erstaufführung oder überhaupt als erste szenische Aufführung seit knapp 190 Jahren im Alto Musiktheater Essen auf die Bühne. Stefan Keim hat sich die Oper für uns angehört und angeschaut. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Frau Brinkmann.
Bleiben wir kurz bei der heute weitgehend unbekannten Komponistin. Wie hat Louise Bertin es überhaupt geschafft, sich im frühen 19. Jahrhundert als Komponistin durchzusetzen?
Das ist eine ganz interessante Biografie. Sie ist querschnittgelähmt gewesen. Sie hatte Kinderlähmung, hat sich selbst als Unfall der Natur bezeichnet. Das hatte aber zur Folge, dass damals kaum jemand auf den Gedanken kam, sie könnte heiraten und Mutter werden. Das hat ihr auch Freiheiten gegeben, sich künstlerisch zu entfalten. Ihre Mutter war auch Musikerin, die hat sie zunächst ausgebildet. Dann hatte sie Kontakte zu Berlioz, zu Rossini. Und der Vater war ein berühmter Publizist und der hatte unendlich viele Kontakte in Paris. Und so ist es dann passiert, dass noch getarnt unter einem männlichen Namen eben dieser Fausto auf die Bühne kam. Und vielleicht, damit wir gleich auch einen kleinen Eindruck haben, eine wunderschöne Tenorarie oder zumindest ein Ausschnitt aus dem vierten Akt, gesungen von Mirko Roschkowski mit samtener und leuchtender Stimme. Also das ist eine Musik, die sehr locker dahin fließt, die aber auch in diesem Moment schon tiefes Leid ausdrückt, denn wir sind hier schon bei der Bestrafung von Margarete, aber auch von Faust.
Die Faustgeschichte ist so ungemein vielschichtig. Wo setzt Louise Bertin, die ja auch das Libretto geschrieben hat, Akzente?
Sie erzählt eigentlich die Love Story, also die Geschichte, wie hast du es mit der Religion, ist dieser Margarita, wie sie in der Oper heißt, aber so etwas von egal. Es ist ja wirklich reduziert auf knackige 2 Stunden Musik, natürlich dann entsprechend plus Pause. Es gibt dann die Geschichte, dass es dann in den ersten beiden Akten, vor allen Dingen im zweiten Akt, auch richtig lustig ist. Also plötzlich klingt sogar wie Rossini, wenn dann Mephistophele dann, die heißt jetzt hier nicht Marte Schwertlein, sondern die heißt Katharina, umgarnt, dann macht er diese Parlando-Schnellsprechnummer. Also es ist wirklich lustig zwischendurch und dann wird es auch dramatisch und auch interessant. Fausto holt sich selbst Mephistopheles in sein Leben. Er ist derjenige, von dem der Teufelspakt ausgeht, nicht der Teufel selbst.
Regie führte Tatjana Görbatscher, eine renommierte Regisseurin. Hat sie sich diesmal etwas zurückgehalten, um das unbekannte Stück vorzustellen?
Naja, nicht zurückgehalten, aber man merkt schon, dass sie versucht, diese Vielschichtigkeit, auch diese Sprunghaftigkeit des Stückes, dass man vielleicht aus damaliger Sicht auch kritisieren kann, weil es nicht so einen großen inhaltlichen, großen Bogen oder Zusammenhalt gibt. Sie hat versucht, diese ganzen verschiedenen Ebenen auf die Bühne zu bringen. Also das Ganze spielt in einem Krankenhaus. Faust ist Arzt oder vielleicht sogar Gerichtsmediziner, denn am Anfang liegt Mephistopheles auf seinem Tisch und er hat auch schon diesen Teeschnitt auf der Brust angedeutet, den die Gerichtsmediziner immer machen, kennen wir aus dem Fernsehen und aus Filmen. Und den erweckt er dann zum Leben und später wird es dann etwas surrealer, die Wände fliegen fort, dann ist es ein offener Raum, in dem alles passieren kann. Übrigens, Tatjana Gubatscha war auch selbst auf der Bühne zu sehen, weil die Sängerin der Margarita krank geworden ist und Netta Orr konnte diese sehr umfangreiche Rolle so schnell nicht auswendig lernen. Sie hat von der Seite gespielt und Tatjana Gubatscha hat fast ein bisschen überdreht, aber mit einer unglaublichen Theaterlust sich selbst ins Getümmel gestürzt.
Auch sehr sympathisch. Nun steigen ja die Erfolgschancen einer Oper mit der Musik und fallen auch mit ihr. Louise Bertin lebte während der Hochphase des Bel Canto, hört man das?
Ja, Rossini habe ich ja schon erwähnt. Gleich am Anfang bei der Ouvertüre denkt man, hä, das ist doch Don Giovanni, das ist doch Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart hört man auch sehr oft, in der Tat. Es gibt auch ein paar Rezitative, begleitet mit einem Hammerklavier. Also da hat es wirklich einige Bezüge in der Zeit. Auch Karl Maria von Weber kann man sich einbilden oder Berlioz zu hören. Aber in diesem Zusammenhalt, in diesem Zusammenklang ist es schon etwas sehr Eigenes. Man merkt, da ist eine hochintelligente, offene, junge Frau, die etwas will, die sich als wahrscheinlich einzige Komponistin, die es damals gab, in Paris durchsetzen will und die aus all diesen Einflüssen etwas Eigenes macht. Hören wir vielleicht noch mal ein bisschen. Also man merkt es vielleicht auch an diesem Chor, das ist auch ein Wille zum Ausdruck. Sie will auch wirklich unterhalten mit der Musik. Sie möchte auch mal hier und da etwas in die Extreme gehen. Und das tut sie auch. Und das macht auch diese von Andreas Spiering ausgezeichnet dirigierte Essener Aufführung so kurzweilig. Es ist wirklich ein unterhaltsamer Theaterabend mit dem scheinbar so schweren deutschen Faust.
Nun sind ja viele Musiktheater dabei, nach Opern von Komponistinnen zu suchen. Also könnten Sie sich vorstellen, dass wir Louise Bertins Werke wieder öfter hören werden?
Ich würde total gerne mal die Esmeralda hören. Sie hat danach auch den Glöckner von Notre Dame aus der Perspektive der Esmeralda vertont. Übrigens war das dann die Oper, die ihr quasi das Genick gebrochen hat, denn da kam es bei einer Aufführung in Paris zu Ausschreitungen und furchtbaren Schmähungen und dann hat sie dann schon recht jung, mit Anfang 30, das Komponieren wieder aufgehört, zumindest in dem großen Maßstab. Die würde ich wahnsinnig gerne mal hören und auch der Fausto, ich glaube, der hat Chancen, auch weiter auf den Bühnen gespielt zu werden, denn es ist ein Stoff, den wir kennen. Hat einfach diesen unglaublichen Abwechslungsreichtum. Da kann man was draus machen.
Stefan Keim war für Fazit in der Philharmonie Essen, wo die Oper Fausto von Louise Bertin aufgeführt wurde. Es war die erste Wiederaufführung seit 190 Jahren. Am 8. und 23. Februar wird Fausto wiedergespielt und bleibt auch danach im Spielplan bis Mai. Vielen Dank, Stefan Keim.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Das Familiendrama In the Summers hat beim Sundance Film Festival den großen Preis der Jury als beste US-Produktion gewonnen. Der Film erzählt über mehrere Sommerurlaube hinweg von der komplizierten Beziehung zweier junger Schwestern mit ihrem geschiedenen Vater. Als bester internationaler Spielfilm wurde Sucho ausgezeichnet. Die Koproduktion aus den USA, Mexiko und Frankreich erzählt vom Aufwachsen eines vierjährigen Waisenjungen im Milieu eines mexikanischen Drogenkartells. Beste US-Dokumentation wurde Porcelain War über drei Künstler, die im Ukraine-Krieg kämpfen. Den Preis für die beste internationale Doku erhielt die norwegische Produktion A New Kind of Wilderness über eine isoliert in einem Wald lebende Familie, die sich nach einem Unglück in die Zivilisation begeben muss. Die deutsche Produktion Eternal You vom Ende der Endlichkeit ging leer aus. Am Sonntag endet die 40. Ausgabe des Sundance Festivals. Das Festival gilt inzwischen als weltweit wichtiger Termin zur Vorstellung von Arthouse-Produktionen. Über 80 Spielfilme aus 24 Ländern standen auf dem Programm. Der Schweizer Film Electric Fields von Lisa Gertsch hat beim 45. Filmfestival Max-Ophüls-Preis in Saarbrücken gleich drei Auszeichnungen erhalten. Den mit 36.000 Euro dotierten Hauptpreis für den besten Spielfilm, den Fritz-Raff-Drehbuchpreis und den Preis der Filmkritik. Als bester Schauspielnachwuchs wurden Willi Geitmann für seine Rolle in Jenseits der blauen Grenze von Regisseurin Sarah Neumann und Joshua Bader für seine Rolle in Söder von Regisseur Raoul Brok ausgezeichnet. Den Publikumspreis und den Preis der ökumenischen Jury sicherte sich Jenseits der blauen Grenze, ein Film über die Flucht aus der DDR über die Ostsee. Der Preis für den gesellschaftlich relevanten Film ging an Hannes Schilling für Good News über einen Journalisten, der zu allem bereit ist, um über eine Rebellengruppe in Thailand zu berichten. Die deutsch-französische Jugendjury würdigte Gotteskinder von Frauke Lodders. Darin geht es um ein Geschwisterpaar, das in einer strengen evangelikalen Familie aufwächst. Regisseurin Lara Milena Brose erhielt für ihren Film Echoes from Borderland über Afghanistan-Flüchtlinge in Bosnien-Herzegowina den Preis für den besten Dokumentarfilm. Filmproduzenten haben bei einer Diskussion auf dem Filmfest mehr Solidarität in der Branche angemahnt. Diejenigen, die drohen, hinten überzufallen, müssten von denen aufgefangen werden, die mehr verdienten, sagte der Münchner Produzent Philipp Kreuzer. Die Branche stecke nach Corona noch immer in der Krise, sagte Produzentin Judith Frahm. Viele Finanziers hätten sich zurückgezogen. Dies habe zu einem noch stärkeren Konkurrenzkampf unter den Gewerken geführt. Ihren Angaben zufolge beschäftige die Filmindustrie mehr als 160.000 Menschen in Deutschland. Besonders Nachwuchsfilmer hätten Probleme, ihre Filme finanziert zu bekommen. Große Hoffnung setze man daher auf die geplante Reform des Filmförderungsgesetzes. Wichtig sei dabei, dass Streamer wie Netflix dazu verpflichtet würden, einen Teil ihrer in Deutschland erzielten Gewinne in die deutsche Wirtschaft zu investieren, sagte Produzent Kreuzer. Dies sei beispielsweise in Frankreich schon der Fall.
83 Jahre alt ist die österreichische Künstlerin Vali Export heute. Unvergessen sind ihre Interventionen aus den 1960er Jahren. Sie wälzte sich nackt in Glassplittern, führte ihren Partner an einer Hundeleine durch die Stadt, schnallte sich einen Karton vor ihre Brüste und lud Passanten auf der Straße ein, hineinzulangen. Radikal wie kaum eine andere Künstlerin ihrer Generation thematisierte Vali Export den diskriminierenden Blick auf den weiblichen Körper als ein bestimmendes Motiv der europäischen Bildgeschichte. Mittlerweile gehört sie selbst zu den großen Namen der Kunstgeschichte. Wie aktuell ihre Aktionen auch außerhalb des Kunstfeldes für aktuelle Debatten geblieben sind, wird in der Fotokunsthalle CU Berlin sichtbar. Dort wurde gerade eine große Retrospektive von Vali Export eröffnet. Carsten Probst hat sie für uns schon gesehen. Was, Carsten Probst, weiß man über die Anfänge ihres Werkes? Gab es Einflüsse, die Vali Export aufgenommen hat?
Ja, also ihr Werk beginnt 1967 eigentlich ziemlich genau mit ihrer Namensgebung, kann man sagen. Also der Erfindung dieser neuen Identität, Vali Export, sie hieß ja von Geburt an eigentlich Waltraud Lehner. Diese neue Identität ist sozusagen ihr Opus 1. Natürlich zeigt die Ausstellung auch das berühmte Bild dazu, wie sie so eine speziell präparierte Zigarettenschachtel der österreichischen Marke Smart Export in die Kamera hält, bei der sie das Wort Smart durch Vali ersetzt hat und anstelle des Markenlogos ihr eigenes Porträt. Und ja, diese Zigarettenschachtel ist, glaube ich, heute im MoMA in New York noch ausgestellt. Sie hatte ursprünglich Design studiert, ging dann aber in die Filmbranche und interessierte sich dann eben sehr früh für Film, vor allem mit den Einflüssen des Expanded Cinema, auch aus den USA, das also so die klassische Projektion um performative oder raumkünstlerische Elemente erweitert. Dazu kam dann in Österreich der Wiener Aktionismus. Auch da spielte der Körper des Künstlers oder der Künstlerin natürlich eine Rolle, Aktionen auch in der Öffentlichkeit. Und dazu sagt Walter Moser, der Wiener Kurator dieser Retrospektive bei CO Berlin.
Dieser Kontext war für sie sicherlich wichtig, also sie hat die natürlich auch alle gekannt, aber wo Walle Export wirklich sehr, sehr weit darüber hinausgeht, über die Wiener Aktionisten, ist eben diese Medienreflexivität. Die Repräsentation, wie man als Frau dargestellt wird, hat eben eine Analyse von Medien a priori eigentlich inkludiert.
Kann man sagen, Carsten Probst, dass Walle Export ihren Körper als Medium betrachtet, der ähnlich wie ein Bild immer schon eine Botschaft vermittelt?
Ja, genau. Das ist also das durchgehende Thema eigentlich in den 60er, 70er Jahren bei ihr. Und darum drehen sich auch die meisten Arbeiten in dieser Ausstellung. Also dieses von Ihnen schon erwähnte Tap- und Tastkino, wo sie sich diesen Kasten vor die nackten Brüste geschnallt hatte, oder die Bilder aus der Mappe der Hundigkeit mit diesen berühmten Aktionen, wo sie Peter Weibel, der auf allen Vieren krabbelt, an einer Hundeleine durch die Kärntner Straße in Wien führt, also durch die zentrale Einkaufsmeile da, oder die Videoarbeit, bei der sie nackt durch eine Konstruktion mit einem unter Strom gesetzten Draht kriecht und ständig dann so zurückzuckt, wenn sie diesen Draht berührt, also dieses Offenbaren vom Schmerz am nackten Körper, oder die Serie, in der sie sich ja zeigt mit einem auf den Oberschenkel auftätowierten Strumpfband. Also sie versucht einerseits immer diesen weiblichen Körper als okkupiert darzustellen vom männlichen Blick, aber sie versucht gleichzeitig auch immer eine Differenz zwischen dem Körper als Medium und sich selbst zu betonen. Ich habe noch kurz in dieser Ausstellung auch an Cindy Sherman gedacht, die ja der nächsten Generation eigentlich angehört und so als Kunststar ironischerweise eben diese medialen Rollen wie ein Produkt der Pop-Art schon verkörpert. Und die sagte mal in den 70er Jahren, es gäbe hunderte Bilder von ihr, aber auf keinem sei sie selbst zu sehen. Stattdessen eben schlüpfte sie so immer wieder in neue weibliche Klischee-Rollen. Das gibt es bei Walle Export ganz verhalten auch, so eine Art Bildserie, die Identitätstransfer heißt, wo sie auch so Verkleidungen annimmt. Aber dieses Radikale, sich selbst zum Verschwinden bringen, das tut Walle Export eher noch nicht. Sie kämpft sozusagen noch um ihr Ich als Frau gegen, wie sie es nennt, die Versklavung durch den männlichen Blick. Und dazu noch einmal Kurator Walter Moser.
Medien sind nie neutral, sei es die Fotografie oder der Körper. Diese Medien werden immer auch geprägt durch die Gesellschaft. Also welche Zeichen notwendig sind, damit wir einen Körper als weiblich oder männlich lesen, weil die Expo ist jetzt nicht das passive Modell, das sich präsentieren würde.
Nun scheint sich die Genderdebatte ja heute nur noch teilweise um feministisches Self-Empowerment zu drehen. Viel mehr Aufmerksamkeit bekommt der Queere Aktivismus, der überhaupt jede Festlegung auf ein bestimmtes Geschlecht als Machtspiel entlarven will. Andere rufen auf Instagram Sexiness als neuen Feminismus aus. Hat das überhaupt noch etwas mit der Welt von Walle Export zu tun?
Ja, Sexiness so als feministische Haltung ist ja so neu auch nicht. Auch Walle Export spielt ja explizit mit der Lüsternheit so ihres männlichen Publikums auch mal wieder. Natürlich ist diese Art von Sexiness bei ihr ganz stark gebrochen und wird auch entlarvt. Vielleicht muss man aus heutiger Sicht auch gerechterweise sagen, Walle Export war mehrfach verheiratet. Ihr Weltbild erscheint aus heutiger Sicht binär gestimmt zu sein, ähnlich vielleicht wie das von Alice Schwarzer. Ihre Haltung ist insofern vielleicht nicht mehr ganz der Diskurs von Jüngeren, die sich heute als progressiv verstehen. Aber der zentrale Teil jetzt von Walle Exports Werk ist eben auch mit der Mediengeschichte ihrer Zeit verknüpft. Also Online-Präsenz spielt zu ihrer Zeit in den 60er, 70er Jahren noch nicht so diese Rolle. Und wichtig ist vielleicht, dass sie sich bei dieser feministischen Kunstgeschichte oder dass diese feministische Kunstgeschichte, die sie ja mit begonnen hat, eigentlich um eine Kunstgeschichte handelt, die aus einer Selbstermächtigung heraus gegen eine vorherrschend männlich bestimmte Kunstgeschichte geschrieben wird, sozusagen in Echtzeit weitergeschrieben wird. Und wenn Sie Ausstellungen wie diese besuchen von Walle Export, dann merken Sie, wie sich im Abstand von nur einigen Jahren die Beschreibungen von Kunst und von Bildern, auch von weiblichen Darstellungen sozusagen, immer weiter graduell verändert haben. Und Walle Exports Werk ist in diesem Sinn ein ganz wichtiger Durchgangspunkt, der ganz viele zentrale Themen einfach sammelt und eben auch sehr viele jüngere Künstlerinnen beeinflusst hat. Und das Zweite ist, sie steht natürlich ähnlich wie die Wiener Aktionisten sehr deutlich in der Beziehung zur alten Kunstgeschichte. Das heißt, sie ist stellt so eine Art Transformation dar, eine Brücke, die viele jüngere Positionen gar nicht mehr leisten. Und das macht ihr Werk natürlich historisch einzigartig.
Carsten Probst hat die Wally-Export-Retrospektive in der Fotokunsthalle CO Berlin für Fazit besucht. Sie bleibt bis zum 22. Mai geöffnet. Besten Dank für Ihre Ausstellungskritik.
Gerne.
Die Stücke der israelischen Dramatikerin Maya Arat Yassur werden in viele Sprachen übersetzt und in Israel, Deutschland, Österreich, Norwegen und den USA gespielt. Das Massaker der Hamas am 7. Oktober hat ihr Leben und das Vertrauen in die Menschlichkeit erschüttert. Der Tag selbst und die Zeit danach verlangten, bezeugt zu werden. Maya Arat Yassurs Gabe ist die der Verdichtung von Sprache und Handlung. In nur wenigen Stunden schrieb sie das Stück »Wie man nach einem Massaker humanistisch bleibt« in 17 Schritten. Es wird als 25-Minuten-Performance oder als szenische Lesung in 16 Theatern in Deutschland aufgeführt oder gelesen. Igal Avidan hat die Dramatikerin vor kurzem in Tel Aviv zum Gespräch getroffen.
Am Tag des mörderischen Angriffs der Hamas am 7. Oktober war Maya Arat Yassur mit ihrer Familie zu Hause in Tel Aviv. Dort hatte sie mehrere Raketenangriffe aus Gaza erlebt.
Schon beim ersten Alarm um 6.30 Uhr, dem zwei weitere folgten, wurde mir klar, dass diesmal etwas ganz anderes passiert. Wir haben keinen Schutzraum zu Hause und nur Außenwände, sodass wir bei jedem Alarm zu den Nachbarn rennen mussten. Sie hatten uns ihren Wohnungsschlüssel hinterlassen, obwohl sie zu Hause waren. Während der ersten Woche schliefen wir bei ihnen auf dem Fußboden neben dem Schutzraum. Wir befürchteten nämlich einen Alarm in der Nacht. Und kleine Kinder kann man nicht mitten in der Nacht wecken und gleich mit ihnen losrennen.
Maya Arat Yassur ist in Deutschland mit ihren Theaterstücken »Gott wartet an der Haltestelle« in der Schwebe und Bomb recht bekannt. Dennoch, kurz nach dem Massaker hatte sie große Bedenken, dass das deutsche Publikum ihre Theaterstücke missverstehen könnte. Sie überlegte sogar, eine Premiere zu verschieben. Ihre Selbstzweifel warfen sie regelrecht aus der Bahn.
Dieses Trauma warf für mich die Frage auf, wie bleibe ich humanistisch?
Um sich selbst zu vergewissern, dass das größte Massaker in der Geschichte Israels nicht ihren eigenen moralischen Kompass zerstörte, begann sie Mitte Oktober zu schreiben.
Ich habe noch nie so geschrieben, aus einem konzentrierten Ausbruch, unbewusst. In nur wenigen Stunden war ich fertig. Eine Woche später machte ich die Feinabstimmung. Ein Wort hier, ein Wort da, ein Komma hier und eins da.
Auf der Bühne liegt eine Frau erst unter einem Tisch, später sitzt sie auf einem Stuhl, während aus den Lautsprechern zwei Prologe zu hören sind. Nachdem Tisch und Stuhl flugs weggezogen werden, wedelt sie mit Händen und Beinen, fällt auf die Knie, seufzt und stöhnt nur noch, während aus dem Off die 17 kurzen Ratschläge gesprochen werden. Der letzte Satz, der als einziger mehrmals wiederholt wird, erwies sich als der schwierigste, sagt Maya Arat Yassur.
Ich habe das Stück an wenige israelische Theatermacher geschickt, die mir politisch nahestehen und die ich sehr schätze. Es war erstaunlich, dass diese liberalen und humanistischen Israelis nicht in der Lage waren, den Text zu lesen. Sie waren traumatisiert und daher nicht aufnahmefähig. 95% der Worte beziehen sich auf den Schmerz und die Angst der Israelis. Ich sage bewusst nicht jüdische, denn nicht nur Juden wurden getötet. Die wiederholte Erinnerung, dass es auch jenseits des Grenzzauns Mütter gibt, macht weniger als 5% des Textes aus. Bis heute können die meisten Israelis diesen Satz nicht ertragen. Das Stück heißt »Wie man humanistisch bleibt«. Wer vorher kein Humanist war, wird wohl auch jetzt keiner sein.
Wie bewertet Maya Arat Yassur ihren spontanen Text 3 Monate später?
Der fehlende Abstand bereitete mir damals große Angst. Ich fürchtete zugleich, dass es auch noch einen regionalen Krieg gegen die Hisbollah mit iranischer Beteiligung geben würde. Ich dachte, dass dieses Stück in einem solchen Fall als Zeitdokument mit einer menschlichen Botschaft von Belang bleiben würde, so wie Anne Franks Tagebuch. Aber es war mir nicht klar, ob ich auch später noch hinter dem Text stehen würde.
Je länger der Krieg in Gaza andauert, sagt sie in einem Nachgespräch Ende Januar, desto relevanter scheint ihr das Stück. Universell ist es ohnehin. Die Worte Israelis oder Palästinenser kommen nicht vor. Bei einem der 17 Ratschlägen lacht das israelische Publikum aus vollem Herzen. Dieser lautet: Sprich nicht mit europäischen Humanisten.
In Europa lacht das Publikum wohl wegen der Ergänzung. Es ist sehr leicht, ein Humanist zu sein, wenn du alles aus einer sicheren Entfernung erlebst. Ich lebte 7 Jahre in Amsterdam als Studentin und begegnete progressiven Linken, die Israel als Kolonialstaat bezeichneten und das Existenzrecht in Frage stellten. Generell bin ich gegen die BDS-Bewegung. Ich kann einen kulturellen Boykott Israels weder akzeptieren noch verstehen. Meine Stimme will man in Israel nicht hören und die BDS verhindert das ebenfalls. So lässt man Stimmen, die nur Gutes für alle wollen, verstummen.
Die israelische Premiere von Humanistisch fand Ende Dezember im Arabisch-Hebräische Theater in Jaffa statt, das Maya Aradias Ur für die dafür geeigneteste Bühne hält. Möchte sie, dass ihr Plädoyer für Menschlichkeit auch ins Arabische übersetzt wird?
Das kann sehr interessant sein. Obwohl noch keines meiner Stücke ins Arabische übersetzt wurde, wäre ich sehr dafür. Denn eines unserer Probleme im Nahen Osten ist, dass wir keinen Kulturaustausch mit unseren arabischen Nachbarn haben. Nicht einmal mit den Staaten, mit denen wir einen kalten Frieden pflegen. Ich stelle mir ein Festival wie das Theatertreffen des Nahen Ostens vor mit gegenseitigen Besuchen. Das heißt für mich Frieden.
Die israelische Dramatikerin Maya Arat Yasur. Igal Avidan hat sie in Tel Aviv besucht. David Grossmann lebt in einem Vorort von Jerusalem. Auch sein Denken kreist fortwährend um die Möglichkeiten, Frieden zu schaffen. Ulrike Timm zitiert den Schriftsteller in ihrem Feuilleton Wochenrückblick.
Frieden ist die einzige Option, lautet der Titel des neuen Buches des israelischen Schriftstellers David Grossmann, der weiter auf eine Zwei-Staaten-Lösung im Nahostkonflikt setzt. In einem großen, bewegenden Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung erklärt Grossmann, warum es trotz allem gelte, mit der Hamas zu verhandeln. Zitat: Tatsächlich vertraue ich den Aussagen der Hamas. Sie meinen, was sie sagen. Sie erklären offen, dass Israel ausgelöscht werden sollte. Sie haben am 7. Oktober damit begonnen. Deshalb müssen wir sie ernst nehmen. Wenn wir eine Zukunft haben wollen, ist es unvermeidlich, Vereinbarungen mit ihnen zu treffen. Es ist nicht leicht zu akzeptieren, dass wir dazu verdammt sind, mit der Hamas Geschäfte zu machen. Aber es gäbe keinen anderen Weg, so David Grossmann, als zu versuchen, irgendwie eine Art Dialog herbeizuführen. Schon im Interesse der 136 Geiseln, darunter kleine Kinder. Mit Blick aufs Ausland meint Grossmann, natürlich dürfe man Israel kritisieren, wichtig sei dabei aber, stets die Legitimation des Staates zu betonen. Kein Land der Erde habe Stimmen gegen sich, die seine Zerstörung, seine Auslöschung fordern. Zitat: Nicht einmal das schreckliche, grausame Nordkorea, nicht der Irak zur Zeit Saddam Husseins, nicht Russland, das die Ukraine vergewaltigt. Niemand sagt, lasst uns Russland abschaffen, lasst uns den Irak abschaffen. Diese Rufe gibt es nur, wenn es um Israel geht. Hier setze auch die Verantwortung Deutschlands ein. Die Legitimation des Staates Israel müsse betont werden und auf die Nuancen der Situation geachtet. Das Gespräch mit dem israelischen Schriftsteller David Grossmann finden Sie in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Sind wir noch zu retten? Fragt Julian Niederrümelin in der Süddeutschen Zeitung und pocht darauf, dass das Konzept einer wehrhaften Demokratie nicht allein durch die wichtigen Proteste gegen Nazis bestehen könne. Extremisten müssen bekämpft werden, befindet er, und zwar durch einen starken Staat. Die Aufforderung, nun müssten die demokratischen Parteien ihre Grundkonflikte beilegen und zusammenstehen, um die Gefahr von rechts zu bannen, ist seiner Meinung Meinung nach von einer erschütternden politischen Naivität. Es sei vielmehr gerade das Verwischen der Unterschiede, die Homogenisierung der politischen Stellungnahmen auch in den Leitmedien, bei einer immer stärker ausfransenden Diskurslage in den sozialen Medien mit Ausgriffen nach weit links und weit rechts außen, das die Demokratie gefährde. Soweit Julian Niederrümelin in der Süddeutschen Zeitung. Erfreuliches gab es auch in dieser Woche, zum Beispiel die ausführlichen Glückwünsche an die Komponistin Unsuk Chin, die den so renommierten wie hochdotierten Ernst von Siemens Musikpreis erhält. Ordentlich Platz für neue Musik in den Feuilletons, das ist ja eher selten. Hat aber Gründe. So viele Dinge, von denen wir glauben, wir hätten sie erfunden, existieren bereits. In der frühen europäischen wie in der nicht-europäischen Musik, meint Unsuk Chin, und deshalb kann sie mit dem Begriff der Avantgarde auch nicht viel anfangen. Die Welt freut sich, dass hier keine esoterisch auf Spezialfestivals vor sich hinwerkelnde ausgezeichnet wird, sondern eine Musikerin, die mitten im Konzertleben steht, anerkannt von Musikern wie Publikum. Clemens Haustein beschreibt in der Frankfurter Allgemeinen Unsuk Chins vor ein paar Tagen aufgeführtes Klarinettenkonzert so: Fast bis unters Dach saßen die Musiker, ganze Batterien, Schlagwerk, Bläser in dreifacher Besetzung, großes Streichorchester. Wie in aller Welt soll vor so einer Übermacht eine kleine Klarinette überleben? Sie überlebte nicht nur, sondern durfte es sich in der zahlreichen Gesellschaft sogar sehr gut gehen lassen. Es spielen ja nicht alle auf einmal. Manchmal ist es eben im besten Sinne ganz einfach. Und die Musik von Unsuk Chin in ihrer sinnlichen, unverklemmten Virtuosität sei nicht zuletzt auch eine Lebensversicherung für die großen Sinfonieorchester, meint die Frankfurter Allgemeine. Sie würden dafür schlicht gebraucht. Für mehr Spielkultur ist die Süddeutsche, und da geht es nicht um Musik, sondern um Fußball. Der kann das ja auch brauchen. Philipp Lahm und Claudia Roth präsentierten das Rahmenprogramm zur kommenden EM. Der Fußball, so der Tenor, soll wieder zu den Fans kommen, aber eben nicht nur via Public Viewing, Fanmeile und Bratwurststand, sondern auch über die Kultur. Fußball allein, so sieht es offenbar auch der DFB, reicht nicht mehr aus, um vom Fußball berührt zu werden. So der Titel des Programms. Wir hoffen, es gibt inmitten von Theater, Performances, Konzerten und einem Stadion der Träume auch noch ein paar ansprechende Ballberührungen und ab und zu ein schönes Tor. Könnte bei aller Spielkultur bei einer EM nicht schaden. So lernt man sich kennen, konstatiert die Süddeutsche und meint damit uns alle oder fast alle. Unten rechts lauert stets das Ich. Bei Videokonferenzen sieht man nicht nur die anderen Teilnehmer, sondern beobachtet auch sich selbst beim Zuhören und Reden. Wenn man sich also oft selbst zuguckt bei Teams oder Zoom, ist das Narzissmus oder eher Unsicherheit? Der hinzugezogene Psychologe meint gegenüber der Süddeutschen Zeitung, kommt drauf an. Kleine Warnung nach einem Blick in die Taz: Lecken Sie vor einem Videocall auf keinen Fall an einer bestimmten Kröte. Bufo heißt das Vieh aus Südamerika, produziert ein Sekret, das auch als Rauschmittel verwendet wird. Weitet die Pupillen. Vom nicht sachkundigen Ablecken der eigentlich giftigen Bufos wird dringend abgeraten. Das weiß die Taz aus der Ausstellung Im Rausch, von Ekstase bis Erleuchtung, zu sehen im Berliner Humboldt-Forum. Nun ja, da Videokonferenzen selten für Ekstase und eigentlich nie für Erleuchtung sorgen, nach dem Genuss der Kröte einfach die Kamera ausschalten.
Und das war Fazit. Ich bin Sigrid Brinkmann und verabschiede mich. Bis morgen. Eine gute Nacht wünsche ich.